Schön, euch alle zu sehen, vor allen Dingen den Willi. Das finde ich ja richtig klasse. Ich glaube, den habe ich bestimmt 15 Jahre nicht gesehen oder noch länger, ne? 20, ja. Ja, ich werde auch älter, Willi, das ist halt Drama. Wunderbar. Ich habe das Vorrecht, wenn ihr mich einladet zum Predigen, dass ich mir aussuchen darf, worüber ich predige. Und jetzt predige ich über was, was ich total gerne habe, nämlich über die Einheit. Und ich habe die Figur mitgebracht, wo ich schon mal bei euch gepredigt habe, weil ich finde, das ist so ein bisschen das Modell von Einheit. Wir haben es gerade noch mal gehört aus Johannes 17. Der Vater mit dem Sohn und der Sohn mit dem Vater, der Heilige Geist mit dem Vater und dem Sohn, sie sind gegenseitig aufeinander zu ausgerichtet. Und im Johannesevangelium kommt dieses altertümliche Wort verherrlichen dazwischen. Der eine verherrlicht den anderen. Der eine macht den anderen groß. Und das ist mehr als nur Sympathie haben. Das ist mehr als nur, ich finde dich nett oder ich finde dich ganz toll. Nein, ich verherrliche dich. Ich will dir alles, was ich habe, geben. Ich will dir ganz gehören. Ich will mit allem, was ich habe und bin, deins sein. Und alles, was meins ist, soll auch deins sein. Und ich finde, das ist so eine Perspektive von Liebe, die so eine Sicherheit gibt, dass es keine Konkurrenz gibt. Da will nicht einer der Größte sein. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der das wieder absolut salonfähig wird. Der Größte sein zu wollen, ist momentan ein Zeichen von Stärke. Wer was sein will, der will groß sein. Und der will nicht nur groß sein, sondern wieder groß sein. Und eigentlich möchte er der Größte sein. Und es sieht so aus, als ob wir als Gesellschaft wieder auf etwas zulaufen, was man einen Wettlauf darum nennt, wer will der Größte sein. Und ich finde, das ist so ein Wettkampf, da ist leider die Nähe Jesu keine Garantie, dass er ausbleibt. Das heißt, unter uns Christen hat das auch schon immer stattgefunden. Das ist nicht ein Problem von denen da draußen, die nicht an Jesus glauben, sondern wir haben in unserem eigenen Land hier vor wenigen Jahrhunderten miteinander nicht nur herausfinden wollen, wer der Größte ist, sondern auch, wen Gott am meisten segnet, indem wir uns gegenseitig umgebracht haben. 30 Jahre lang haben wir diesen Wettkampf betrieben und haben dabei fast unser gesamtes Land entvölkert. Und es ging nur darum, ob Gott die Katholischen mehr liebt oder die Evangelischen. Natürlich waren da auch politische Machtspiele mit verbunden, ist ja oft so. Aber ihr seid nun eine Gemeinde, wo ihr das auch kennt. Und wir in Frankfurt, wir kennen das auch, wir müssen nicht 400 Jahre zurückgehen. Wer ist die angesagte Gemeinde? Und mittlerweile ist es eine gute Sitte, dass wenn man in eine Stadt kommt, man erstmal schaut, wo ist die schönste aller Gemeinden, die mir am besten gefällt. Und da geht man dann hin. Und das bedeutet ja, wenn alle das so machen, dass die Gemeinde, wo am meisten sind, ist die beste. Das können wir natürlich zählen und Pastoren machen das sehr gerne, wenn sie sich treffen. Na, wie viele Gemeindeglieder sind bei euch? Die evangelischen Pfarrer können immer noch ein bisschen trumpfen, die können dann ihre Karteileichen zählen. Dann sieht natürlich jede Freikirche alt aus. Aber deshalb fragen freikirchliche Pastoren immer danach, wie viele Gottesdienstbesucher hast du? Wir wollen die Größten sein. Und selbst in der Gegenwart des lebendigen Jesus Christus auf dieser Erde hatten die Jünger ein Problem. Wer ist der Größte? Obwohl Jesus da war. Also es reicht nicht, Christ zu sein, um rauszukommen aus diesem Sog, möchte ich das mal benennen. Es reicht nicht. Es braucht eine klare Perspektive. Ich will da raus. Ich will raus aus dem Rennen darum, wer der Größte ist. Und da gibt es zwei Methoden. Die eine Methode ist, ich erkläre mich gleich zum Verlierer, dann brauche ich nicht mehr mitrennen. Oder ich mache gar nicht mit, im Sinne von, mir ist halt alles ziemlich egal. Und dann empfinde ich, dass ganz viele Menschen diesen letzten Teil wählen, indem sie sagen, ich halte mich da ganz raus. Das Problem ist, dass wenn man nicht mehr mitrennen will, man sich schneller auf der Zuschauertribüne befindet, als man eigentlich gewollt hat. Dann macht man nämlich auch nicht mehr richtig mit. Dann sitzt man und schaut und sein Mitmachen beschränkt sich auf das Bewerten dessen, was alle anderen machen. Und das ist eine geliebte Übung in allen Gemeinden. Deshalb wechselt man ja heute auch Gemeinde, weil da vorne das nicht low läuft. In Nordrhein-Westfalen, wo ich herkomme, die müssen heute wählen. Wer ist denn der, der es am besten macht? Und natürlich, die Nichtwähler, die haben am Ende immer so eine Ausrede, dass sie sagen, habe ich nichts mit zu tun. Ich war nicht dabei, ich habe nichts gemacht, ich bin da raus. Man muss natürlich begreifen, dass man als Nichtwähler trotzdem Verantwortung hat. Das ist nämlich so ein bisschen wie, ich habe Kinder, die ich erziehen muss, aber ich halte mich mal raus aus der Sache und überlasse das den Fachkräften. Und es ist tatsächlich so, dass eine der vielen häufig geäußerten Meinungen von Erziehern, wenn sie im Elterngespräch sind, die ist, dass die Eltern sagen, ja, Sie sind doch die Fachkraft. Ja, machen Sie mal. Dafür werden Sie bezahlt. Aber wir können uns aus Verantwortung nicht einfach rauskaufen, indem wir uns rausnehmen und sagen, wir haben da gar nichts mehr mit zu tun. Paulus hat durchaus gesagt, dass unser Leben ein Wettkampf ist. Und ich laufe mit der Perspektive, ich will gewinnen. Also es geht nicht darum, sich auf die Zuschauertribüne zu verabschieden und zu sagen, ach, die anderen sollen mal machen, ich bin raus aus dieser Nummer und diesem ähnlich, ich will dabei sein, ich will vorne sein, ich lasse es weg. Also nicht kämpfen zu wollen, nicht laufen zu wollen, ist eigentlich ein Stück verweigern. Weil Jesus sitzt nicht auf der Zuschauertribüne, sondern der Geist Gottes ist unterwegs in diesem Land. Und wenn wir seine Jünger sind und seine Nachfolger sind, dann sollten wir hinter ihm hergehen. Es sei denn, wir sind der Meinung, dass auch Jesus mittlerweile nur noch am Rand sitzt und schaut und Bewertungspunkte verteilt. Ich erlebe, dass gerade freikirchliche Christen sich häufig mit dieser Art von Gedanken angefreundet haben. Es geht nur noch darum, zu bewerten, wie es läuft. Richtig oder falsch? Aber Jesus ist nicht mit richtig oder falsch unterwegs, sondern er ist die ausgegossene Liebe zu den Menschen. Er ist auf dem Weg zu den Menschen. Und von den dreien, der Vater wird uns vorgestellt in dem Gleichnis des barmherzigen Samariters als jemand, nein, nicht des verlorenen Sohnes, als jemand, der dem verlorenen Sohn entgegenläuft, der täglich nach ihm Ausschau hält. Der sitzt nicht in seiner Hütte und denkt sich, na, der soll mir mal kommen. Sondern das Gegenteil ist der Fall. Er ist unterwegs. Jesus wird als der Hirte erzählt, der 99 Schafe zurücklässt, um eins zu suchen. Also Jesus macht sich auf den Weg. Und wisst ihr, wie die ersten Christen genannt wurden? Historisch gesehen Weggemeinschaft. Auf dem Weg. Die unterwegs sind. Deshalb ist für Christen eigentlich Unterwegssein gar nicht so das Drama. Und die großen Erweckungszeiten waren dann, wenn die Christen auseinandergeflogen sind, raus aus ihren gemütlichen Versammlungen. Und das fing schon in Jerusalem so an. Als sie rausgingen und ganz Samarien endlich mehr davon gehört hat, weil sie alle dahin mussten, weil sie nicht mehr in Jerusalem bleiben konnten. Die Mehrheit zumindest nicht. Also die Frage der Einheit kann nicht da sein, ob ich mitmache noch oder nicht. Ob ich auch vorne dabei sein will und nicht einfach nur dahinterher trottel. Sondern die Frage der Einheit hat was mit meinem Herzen zu tun. Und deshalb möchte ich euch diesen Part aus dem Brief von Paulus an die Philipper an einer ganz zentralen Stelle, wo nach unserem Bibeltext der Christushymnus kommt, also das zentrale Bekenntnis der Urchristen. Haben wir das? Hast du es, Philipper 2? Du hast vorhin gefragt, nach welcher? Jawohl. Super. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Also er fragt die Gemeinde, ist das alles bei euch? Und er geht eigentlich davon, weil es eine indirekte Frage ist, davon aus, das ist ja bei euch, das ist ja fantastisch. Also eine Gemeinde, in der Ermahnung in Christus ist, in der Trost der Liebe ist, in der Gemeinschaft des Geistes ist, in der herzliche Liebe ist und noch Barmherzigkeit. Also, was will man mehr? Also vom Ranking der Gemeinde, egal wie viele Leute da drin sitzen, wenn das dort zu finden ist, top, top. So macht meine Freude dadurch vollkommen, es fehlt offensichtlich was. Und was ist das, was fehlt? Dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Also Paulus ist der Meinung, selbst wenn die Gemeinde top aufgestellt ist, ist eine Sache eine richtige Herausforderung. Und die sucht er. Und die möchte er gerne in seiner Gemeinde wiederfinden. Einmütigkeit und Einträchtigkeit. Was würdet ihr sagen? Gehört ihr zu diesen Top-Gemeinden, die dem entsprechen, was dort oben schon in den ersten zwei Versen zu finden ist? Und wenn ja, was, wenn Paulus euch sagen würde, alles super hier bei euch in Kelkheim, aber macht doch meine Freude noch vollkommen. Packt doch noch eine Schippe drauf. Was wäre, wenn ihr jetzt auch noch eines Sinnes und einträchtig und einmütig seid? Ist es eine Sache, die uns vielleicht interessiert? Oder würden wir sagen, ach Paulus, sei mal nicht so anspruchsvoll. Freu dich mal über das, was ist. Und dann lass uns mal machen. Haben wir genug Arbeit mit, dass wir das aushalten bis zum Ende. Uns geht es vielmehr darum, wir bräuchten mehr junge Leute. Wir bräuchten mehr junge Familien. Paulus, wir haben ein ganz anderes Problem als dies einmütig sein. Das ist alles zu anstrengend. Das ist alles zu mühsam. Da muss man sich ja irgendwie auseinandersetzen mit den anderen. Eins sein und Einheit ist nicht das, was wir uns gerne als Gemeinde delegieren nach dem folgenden Schema. Lieber Pastor, wir haben dich angestellt und wir möchten gerne, dass du Einheit lebst. Und es wäre gut, wenn du dich mit den anderen Pastoren triffst. So ein Pastorenfrühstück ist eine feine Sache. Ich finde es auch total toll. Super schön. Aber damit ist Einheit noch nicht vollzogen. Nur, dass die Pastoren sich einmal im Monat oder alle Vierteljahr zum gemeinsamen Frühstück treffen und wenn sie es dann auch noch Gebetsfrühstück nennen, das heißt, es wird auch noch ein bisschen gebetet neben dem Frühstück, super gut. Und nicht nur erzählt, wie groß die jeweilige Gemeinde ist. Wenn Paulus von Einmütigkeit und Einheit spricht, dann meint er das, was ab Vers 3 steht. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen. Und das ist eine Herzenskategorie. Da geht es nicht darum, was du machst, sondern wie du es machst. Also eigentlich um die Motivation, die dahinter steckt. Mache ich das, was ich hier mache, predigen, damit ihr denkt, oh, der Bernd, ist halt schön, dass er da ist und toll, klasse. Oder habe ich eine andere Motivation? Der Grat ist schmal. Und natürlich möchte ich auch, dass ihr mich gut findet. Das kann ich gar nicht ablegen. Weil sonst würde ich ja hierher kommen und denken, oh, ist mir doch egal. Natürlich möchte ich euch dienen. Aber was ist meine Prämisse? Worum sind wir unterwegs? Wollen wir als Gemeinde der Baptisten in Kelkheim die lebendige Gemeinde in Kelkheim sein, die alle toll finden? Und wenn es dann darum geht, wer ist die tollste und lebendigste Gemeinde in Kelkheim, da würde man gerne auf Platz Nummer 1 stehen. Ist unsere Ehre vielleicht aber auch in unserer Kultur uns gar nicht so wichtig. Ich erlebe das im Zusammenleben mit Muslimen und anderen Menschen aus der südlichen Hemisphäre, dass ich eigentlich überhaupt keine Ahnung habe von Ehre. Also die leben eine Ehrkultur. Ich war mal gepredigt bei Afrikanern und da haben die mir die Tasche und die Bibel getragen aufs Pult. Was macht ihr hier? Dann wollte ich dem jungen Mann das alles wieder abnehmen. Und dann sagt er, du nimmst mir die Chance, dich zu ehren. Und ich, hallo. Wir lachen darüber. Wir lachen darüber, aber da steckt schon etwas hinter, wofür wir keinen Zugang mehr haben. Aber ich ahne mal, dass in unserem Inneren das sehr, sehr, sehr am Agieren ist. Dass wir schon darüber uns Gedanken machen, wenn das Geschenk, was ich demjenigen zum Geburtstag geschenkt habe, bei dem Geschenk, was er mir an meinem Geburtstag geschenkt hat, eine andere Dimension hat. Und man denkt, der hat sich ja noch nicht mal Mühe gegeben, das richtig einzupacken. Der hat ja nur Papier drum gepackt und noch nicht mal eine Schleife und keine Karte. Und ich habe doch so eine Mühe gemacht. Und es ist eine ganz Kleinigkeit. Ihr könnt da gerne auch was ganz anderes beipacken. Aber wir sind nicht so eher Abstinenz, wie wir manchmal denken. Und wir haben eine erstaunliche Art, uns Dinge zu merken. Man nennt das oft innere Konto. Und auf dem zahlen meine Nachbarn ein, meine Mitmenschen, meine Hauskreismitglieder. Da wird gut geschrieben, was man selber geleistet hat. Und das wird gegengerechnet gegen das, was der andere tut oder nicht tut. Und so agieren wir manchmal, ohne dass wir das bewusst machen. Ja, keiner hat zu Hause eine Liste, hoffe ich, von euch, wo das unter dem Namen des Rubriken alles aufgeschrieben ist. Doch, Uwe. Uwe hat eine Excel-Tabelle. Aber ihr versteht, was ich meine. Man macht das innerlich. Das ist kein Akt der bewussten Entscheidung. Und trotzdem treibt uns und triggert uns das. Und sorgt für Beziehungen und sorgt für zerstörte Beziehungen. Weil man auf einmal enttäuscht ist für etwas, was der andere vielleicht gar nicht so gemeint hat. Weil der hat die Liste nicht geführt. Der weiß nicht mehr, was du ihm geschenkt hast. Der weiß auch nicht, wie das eingepackt war. Und ich nehme jetzt nur eine ganz banale Sache. Ja? Ihr könnt auch gerne was anderes nehmen. Als ihr ihn eingeladen habt, habt ihr ein Dreigänge-Menü gemacht. Und als ihr bei ihm eingeladen wart, da gab es nur Koppenrot. Noch nicht mal selbst gebacken war die Torte. Der hat die einfach nur aus dem Rewe geholt und aufgetaut. Und dann merkt man, oh, der meint doch nicht, mich wirklich ernsthaft als eine besondere Persönlichkeit wahrzunehmen, sondern der zieht das hier einfach durch. Tut nichts aus Eigennutz und eitle Ehre. Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir uns gegengleisig Seismografen, hey, brauchst du nicht, ich liebe dich so. Ist nicht nötig. Wir sagen das natürlich alle. Ach, hast du dir so viel Aufwand, wäre nicht nötig gewesen. Aber innerlich denken wir, hättest schon mal aufräumen können. Ne? Also wenn du gewusst hättest, dass ich komme und du weißt, wie wichtig das ist. So, meine Mutter hatte da eine ganz tolle Art, wenn sie mich besucht hat. Hast du nicht gewusst, dass ich komme? Ja, und meine Frau war da sehr sensibel. Ja, man lacht darüber, aber es ist beziehungsrelevant. Es ist äußerst beziehungsrelevant. Und die Summe macht die ganze Sache noch schwieriger. Weil man manchmal gegen das, was vor 2 Jahren und vor 10 Jahren passiert ist, nicht mehr richtig was machen kann. Das ist halt durch. Das steht auf dem Konto. Deshalb brauchst du manchmal eine Kontolöschung. Wir haben in Deutschland eine Privatinsolvenz. Da wirst du von all deinen Schulden entlastet und darfst nach 6 Jahren wieder von vorne anfangen. Die Bibel kennt sowas mit einem Erlassjahr. Da wird Tabula Rasa gemacht und man schneidet alles ab, was war. Und man verweigert sich, den Dingen weiter nachzugehen. Damit man eine neue Chance hat. Wir werden aneinander schuldig. Ich werde an meiner Frau, an meinen Kindern schuldig. Jeden Tag, weil ich sie liebe, mache ich Sachen falsch. Tut nichts aus Eigennutz und eitler Ehre, sondern in Demut, es kommt die Herausforderung. Achte einer den anderen höher als sich selbst. Das ist nochmal anders als unser Nächstenliebegebot. Ne? Da wird ja heute sehr betont, dass da steht, wie dich selbst. Also, und da wir Christen der Meinung sind, dass wir Defizit haben bei unserer eigenen Liebe, sind wir sehr auf dieser Baustelle unterwegs. Und die andere, aber hier steht den anderen mehr. Was machen wir, wenn zu ungünstigen Zeit einer anklopft? Ich hatte gestern ein Treffen mit internationalen Pastoren und Leitern und auch wenigen Deutschen im Gemeinsam für Rhein-Main-Netzwerk. Und da hat ein Mexikaner, der als Missionar in Wiesbaden ein ganz tolles soziales Projekt leitet, Lichtblick. Das hat mich unheimlich an eure tolle Sache erinnert und ist auch fast sehr ähnlich. Geht auch viel darum, Nachhilfe und für Kinder da sein, aber auch für Obdachlose und so weiter. Er ist Mexikaner und ist nach Wiesbaden von Gott geschickt worden, sowas aufzubauen. Und der macht das mitten im Westend in Wiesbaden, also da, wo es nicht so nice ist. Und der hat erzählt, ich musste erst mal lernen, dass ich nicht einfach zu jemandem hingehen kann aus meiner Gemeinde und da klingeln kann, um mit dem Gemeinschaft zu haben, weil ich werde an der Tür empfangen. Wir waren aber nicht verabredet. Und in seiner Kultur ist es überhaupt kein Ding. Man verabredet sich nicht mehr, man besucht sich. Einer den anderen höher achten als sich selbst. Ich habe jetzt eigentlich wenig Zeit, aber weil du es bist, um deinetwillen, den anderen höher achten. Ich nehme nur ganz kleine Beispiele. Man kann das natürlich auch auf ganz vieles andere übertragen, aber das überlasse ich dem Geist Gottes, was er da in euch hochbringen möchte. Aber ich finde es eine Herausforderung. Das ist das, was die Bibel Demut nennt. Wenn man sich an der Stelle demütig verhält und sagt, hey, ich habe eigentlich mein Leben dir, Jesus, gegeben und dir zur Verfügung gestellt und du kannst mit meinem Leben etwas machen, auch wenn es mir nicht gefällt. Aber das ist nicht mehr unsere geübte Praxis. Wir haben einen neuen Heilsarmee-Offizier, der nächstes Wochenende eingeführt wird in Frankfurt. Und die hat die Leitung in Europa bestimmt, dass sie, wo sie in Kanada in einem ganz tollen Städtchen mit einem ganz tollen Heilsarmee-Gebäude und einem ganz tollen Dienst, die wurden abkommandiert nach Deutschland zurück. Und wohin wurden sie abkommandiert? Nach Frankfurt, mitten ins Ostend. In ein Männerheim mit 40 obdachlosen Männern. Ich habe gedacht, ja super, du wirst aus Kanada abkommandiert in ein Obdachlosenheim mit 40 Männern. Und wenn du in dem Gottesdienst von der Heilsarmee in Frankfurt bist, dann riechst du das, dass es ein Unterschied ist, wenn du in das Gebäude reinkommst. Das ist nicht der Platz, wo du leben möchtest. Das ist nicht der Platz, wo du gerne hin möchtest, wenn du schon in Kanada leben kannst. So. Mein Traum, ja. Abkommandiert. Könnte Gott sowas mit uns machen? In England, in der anglikanischen Kirche, wenn die Gemeinde neu gründen, fragen sie in der Gemeinde, wer von euch ist bereit, in das und das schwierige Viertel unserer Stadt zu ziehen? Und dann beten sie und fasten sie und dann schauen sie aus in der Gemeinde, wer von den 5 Ehepaaren, die dafür gebraucht werden, jetzt in diese Stadt geht. Eine andere Fragestellung, oder? Eine andere Perspektive von Reich Gottes, von dem und den anderen höher achten als sich selbst. In Demut heißt auch verfügbar sein für etwas, was mir gerade nicht passt, weil ich weiß, dass Gott mir jetzt vielleicht diesen Divine Appointment schickt. Philippus wurde auf die Straße nach Gaza geführt, als er mitten in einer erfolgreichen Erweckung war in Samaria. Da ging es richtig heiß her. Und dann wirst du abkommandiert zu so einem einsamen Reiter da mitten auf der staubigen Straße nach Gaza. Und der wusste ja nicht, dass es wieder zurückgeht. Also es hätte auch mit dem weitergehen können in das nächste Land. Ich habe eine Dame kennengelernt in Suhl. Wisst ihr, wo Suhl liegt? Hinter den Bergen bei den 7 Zwergen. Also wenn man hinfährt, man fährt echt lang durch Wald. Da kommt lange nichts als Wald. Ja, da ist noch Wald. Viel Wald, ja. Thüringer Wald, ja, super gut. Und eine junge afrikanische Frau aus Uganda hat Gott gesagt, sie soll nach Suhl gehen und für Deutschland beten. Mit ihrer ganzen Familie. Das hat sie gemacht. Ich meine, allein sowas finde ich schon spektakulär. Und sie lebt da jetzt seit 13 Jahren. Ich habe sie getroffen, nachdem sie nach 13 Jahren gelebt hat, dort gelebt hat und gebetet hat. Und ihr Mann arbeitet in Nürnberg, der fährt jeden Tag 1,5 Stunden hin und 1,5 Stunden zurück. Nicht, weil es bequemer wäre, in Nürnberg zu werden. Nein, sie sollen nach Suhl gehen, weil Gott ihnen das gesagt hat. Und sie beten in Suhl seit 13 Jahren für Deutschland. Und Gott hat ihnen nach 2 Jahren gesagt, betet hier in aller Treue, bis ich euch, die Gebetsverantwortliche aus dem ganzen Land, nach Suhl schicke. Und wir waren vor 4 Wochen dort mit einer großen Gebetskonferenz von lauter Gebetsleitern aus dem ganzen Land und die waren am Heulen. Und wir hatten vorher 2 Jahre lang probiert, diese große Konferenz in Nordthüringen zu halten, direkt an der Autobahn, wo man gut hinkommt und so, wo nice ist. Und hatten gedacht, naja, wenn wir jetzt nach Suhl müssen, dann haben wir die gleiche Halle in der gleichen Größe dort gemietet und es sind nur 350 gekommen statt sonst 1500. Weil Suhl war, es war schwierig, nach Suhl zu kommen. Irgendwie merke ich, dass Demut bedeutet, ich bleibe verfügbar für etwas, weil ich das Reich Gottes höher achte als mich selbst. Und weil das relevanter ist. Und weil da die erste Liebe meines Lebens ist. Was hat das mit Einheit zu tun? Es braucht diese Haltung, damit ich Einheit leben kann. Es braucht diese Haltung, dass ich für Gott verfügbar bin. Und nicht, dass ich Recht habe und nicht, dass meine Meinung durchkommt und das, was mir wichtig ist, auf Platz Nummer 1 landet oder gar ich auf Platz Nummer 1 lande. Und Paulus hat noch eine zweite Idee, die wichtig ist. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, Vers 4, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Ja, wenn wir so anfangen würden, wo komme dann ich hin, wenn ich mich jetzt nur noch um das der anderen kümmere? Wir sind ja immer gleich so extrem, weshalb wir das abwerten. Nur noch, das steht da natürlich nicht. Auch. Das andere, die Not der anderen in den Blick nehmen. Die Not der anderen Gemeinden. Wenn das Einheit unter Gemeinden wäre, dass sich eine Gemeinde um die Not der anderen Gemeinde kümmert. Oder um das, was die andere Gemeinde tut. Dass wenn die andere Gemeinde eine Evangelisation macht, dass man sagt, hey, können wir euch helfen? Es gäbe viele Möglichkeiten, das zu entfalten. Aber Einheit, die nicht gelebt wird, ist dann eine von Pastoren, die sich zum Frühstück treffen. Da hat dann die Gemeinde nichts mit zu tun. Einheit bedeutet auch, dass ich sage, okay, die Menschen an meinem Arbeitsplatz, die aus anderen Gemeinden sind oder an meiner Nachbarschaft, mit denen bin ich das evangelistische Team vor Ort. In meiner Firma, in meiner Nachbarschaft, in meiner Schule, in meinem Verein oder wo immer ich bin, da sind andere vielleicht, aber die gehören zum gleichen Team. Und ich helfe und unterstütze und bin da. Was würden wir machen, wenn uns die katholische Kirche sagt, könntet ihr uns helfen? Würden wir sagen, ja, da müssen wir erstmal über Maria reden. Aber das auch mit den Heiligen ist eine schwierige Geschichte. Was müssen wir machen, damit Einheit wirklich Einheit wird? Ich glaube, dass es Gottes Geist ist, der uns dabei führen will. Und ich möchte euch nochmal Mut machen. Wir haben es am Anfang von dir gehört, aus Matthäus 18, dass wenn wir übereinkommen im Gebet, dann haben wir eine gute Grundlage dafür oder eine starke Verheißungsgrundlage, dass Gott uns hier hören will. Warum machen wir das nicht so viel? Wir wissen alle, dass Gebet eine Herausforderung ist. Wir wissen aber auch alle, dass wir nicht als Deutsche diejenigen sind, die unheimlich gerne beten. Und wir haben alle vor Augen, dass Jesus doch gesagt hat, man soll in sein Kämmerlein gehen. Und warum muss man dann zusammen beten? In meinem Kämmerlein kann ich alleine beten, da sieht auch eh keiner, wann ich das mache und wie ich das mache. Und da kann ich mich doch gut abkapseln. Aber wenn es darum geht, in Einheit zu beten, gemeinsam zu beten, eins zu werden in dem, was wir bitten, so wie du es uns aus Matthäus 18 vorgelesen hast, dann muss ich mich aufmachen. Dann muss ich mich mit dem anderen verabreden. Und ich möchte euch Mut dazu machen, es hilft auch, sein eigenes Gebetsleben zu stärken. Das bedeutet ja nicht, dass das das Einzige ist. Du darfst ja weiter in deinem Kämmerlein beten. Aber warum nicht sich verabreden? Eigentlich müsste meiner Meinung nach jeder Christ einen Gebetspartner haben. Aber es fängt schon an, dass wenn ich nur mit meinem Ehepaar beten soll, ich auf den Männerfreizeiten, die ich durchgeführt habe, bei dem Thema nur feuchte Augen gesehen habe. Das schaffen die meisten Männer nicht. Wo sind unsere Gebetspartner? Wo sind die, mit denen wir zusammen beten? Und zwar verbindlich. Nicht nur ab und zu mal. Gott hat uns nicht alleine in diese Aufgaben gestellt. Und Einheit kann man auch nicht alleine leben, sondern es braucht das Lernen, gemeinsam unterwegs zu sein, in diesen ganz grundsätzlichen Sachen. Ihr kommt ja auch zum Gottesdienst zusammen, weil ihr merkt, dass es gut ist. Weil der Geist Gottes, wenn ihr zusammenkommt, eine andere Wirkkraft entfalten kann. Und die Apostelgeschichte ist voll von Erzählungen, was passiert ist, wenn die Gemeinde zum Gottesdienst zusammengekommen ist, und bei denen war Gottesdienst meistens beten. Weil Jesus hat mal zu der Gemeinde, von der Gemeinde gesprochen, dass er will, dass alle ein Haus des Gebets für alle Nationen sind. Oder von allen Nationen. Oder mit allen Nationen. Das bedeutet, dass Gottesdienst endlich der Ort ist, wo alle zusammenkommen. Alle, die unterschiedliche kulturelle Prägungen haben. Alle, die unterschiedliche Erfahrungen im Reich Gottes haben. Dass wir uns von ihnen und mit ihnen gemeinsam, also von ihnen lernen und mit ihnen gemeinsam lernen. Aber wir hatten mal in der Gemeindeaufbauszene in der 80er, 90er Jahre, wie die erinnert sich vielleicht noch dran, so die Idee, wir müssen Gemeinden gründen, die alle gleich sind. Aus dem gleichen Milieu, die gleich denken, und dann läuft es richtig gut. Das hat nicht so gut funktioniert. Die Freaks haben es auf die Spitze getrieben, da waren lauter Freaks zusammen. Das Blöde war, als die Freaks die Kinder gekriegt haben und dann das normale Leben ab 10 Uhr abends nicht mehr leistbar war. Einer dem anderen höher achten und das des anderen suchen und gemeinsam zu beten, bedeutet, ich habe unterschiedliche Dinge, die ich aufgeben muss. Eine kenianische Pastorin hat mir gesagt, sie treffen sich mit den anderen Kenianern, die in Deutschland sind, jeden Morgen, hört ihr das? Jeden Morgen, und von 5 bis 6 im Zoom gemeinsam für Deutschland zu beten. Jeden Morgen. Ich habe gesagt, Herr, kommt da jemand? Ja, klar. Von 5 bis 6 jeden Morgen, auch samstags und sonntags. Und noch zusätzlich einmal die Woche abends. Aber sie hat mir verraten, die Pastoren kommen nicht so oft. Weil die so beschäftigt sind. Das fand ich auch nett von ihr, das so zu sagen. Weil sie wusste ja auch nicht, was die morgens um 5 machen. Aber gemeinsam zu beten ist eine Erfahrung. In der Apostelgeschichte 4 heißt es, da erbebte die Städte, wo sie gebetet hatten. Und das hatte Auswirkungen bis ins Gefängnis, wo Petrus gesessen hat. Er wurde freigegeben. Oder wo Paulus gefangen genommen war, als die ganzen Mauern in dem Gefängnis und die Türen aufsprangen. Gebet hat Auswirkungen, wenn wir zusammen beten. Bewirkt etwas. Und es kann noch gesteigert werden, wenn man gemeinsam fastet. An Pfingsten beten wir alle diese schöne Stelle aus Joel. Und da heißt es aber, den Vorspann lesen wir meistens nicht mit, dass die ganze Gemeinde zusammengerufen worden ist. Kinder, Alte, Mägde, alle sind zusammengerufen worden, um was zu tun, um gemeinsam zu beten und zu fasten. Und wir denken immer, wir können das den Leuten doch gar nicht zumuten. Das ist doch eigentlich, das geht doch nicht. Das kann man heute nicht mehr machen. Aber schaut euch mal die muslimischen Jugendlichen an, wie stolz die ihren Ramadan machen. Und eine Begründung, warum in England und in Frankreich um uns herum gerade so viele junge Menschen zum Glauben kommen, ist, weil sie sich überlegen, Mensch, was ist eigentlich meine Wurzeln? Um mich herum, die muslimischen Jugendlichen, die wissen alle, wer sie sind, aber wir nicht. Wir wissen nicht mehr, was unser Ursprung ist, was unsere Identität ist. Und sie gehen dann oft sogar in die traditionellen Kirchen zurück und lassen sich dort taufen. 13.000 allein in der Nacht zu Ostern in Paris, in katholischen Kirchen. Und in England, wir waren gerade zusammen mit Gebetsleitern aus England und Frankreich, die Engländer erzählen, das ist eine für sie nicht mehr zu fassen, warum diese ganzen jungen Leute auf einmal zum Glauben kommen. Aber die kommen gerannt, im wahrsten Sinne des Wortes, und suchen den Ursprung, den Sinn des Lebens wieder. Eins werden im Hören und Fasten und dann auch bereit sein, das umzusetzen. Natürlich ist das anstrengend. Natürlich kostet uns das was. Aber ein Glaube, der uns nichts mehr kostet, der nur so add-on ist, wäre doch auch am Ende des Tages etwas, was dann genau diesen Wert hat. Es ist ein Accessoire unseres Lebens. Aber wir haben uns entschieden, dass es der Kern unseres Lebens ist, oder? Wir haben unser ganzes Leben Jesus anvertraut und er darf das sein. Wann immer die Bibel zum Gebet auffordert, ist es fast immer ein Imperativ Plural. Es ist ganz selten ein du allein sollst beten, sondern bittet ohne Unterlass. Betet alle Zeit. Epheser 6, Vers 18. Oder eben Thessalonicher 5, Vers 25. Betet ohne Unterlass. Und bei der Stelle im Epheser steht sogar, bittet und fleht im Geiste mit Beharrlichkeit. Bedeutet eben auch nicht, machen wir mal. Wir machen auch mal ein Gebetstreffen. Sondern beharrlich. Dranbleiben. Weil wir einen Gott haben, der gebeten sein will, nicht, weil er schwerhörig ist, nicht, weil wir es ihm irgendwie aus den Rippen leiern müssen, sondern weil es unsere Beziehung mit ihm stärkt, weil wir hier die Einheit lernen. Deshalb sage ich immer, der Ort des Gebetes ist nicht hier draußen, wir müssen Gott irgendwie, hallo, wir sind auch da, sondern wir marschieren alle zusammen hier rein, in die Mitte unseres Gottes. Und er umgibt uns von allen Seiten. Und wir haben Gemeinschaft mit ihm, wenn wir beten. Wir sind dann mitten im Zentrum der Liebe Gottes. Und er hat uns im Fokus und wir ihn, weil er uns dann, wie Psalm 139 sagt, von allen Seiten umgibt. Und dann wird er alles in allem. Alles das, was man so als mystische Glaubenserfahrung heute in Klöstern sucht. Ich will so ganz in Gott aufgehen. Ja, dafür ist das Gebet da. Ganz eins werden mit Gott. Wenn wir nicht Einheit untereinander finden, werden wir auch keine Einheit mit Gott finden. Und diese Sehnsucht, eins mit Gott zu werden, ist eine Einheitssehnsucht, die Gott in unser Leben hineingelegt hat. Deshalb wird auch nichts anderes diese Sehnsucht befriedigen. Nicht deine Kreuzfahrt, nicht dein Auto, nicht dein Heim, also dein Zuhause, sondern die Einheit mit deinem Vater im Himmel. Das Verschmelzen mit deinem Freund Jesus, das Durchdrungensein von dem Heiligen Geist, der dich liebt und der sich in deinem Leben ausgießen will. Und wenn wir jetzt das Abendmahl feiern heute, dann ist das ein Bild, wo Gott uns das zeigen will. Er möchte mit uns eins werden. Er möchte mit dir und mit mir, aber auch mit uns als sein Leib. Wir sind eben auch zusammen sein Leib. Und er liebt nicht nur die Hand und nicht nur den Finger. Er liebt uns als Gemeinde. Und hier sitzt auch nur ein Teil seiner Gemeinde in Kelkheim. Andere treffen sich woanders oder fahren nach Wiesbaden oder nach Frankfurt in eine Gemeinde. Es ist überhaupt auf der Autobahn viel los am Sonntagmorgen, weil die Christen aneinander vorbeifahren, in unterschiedliche Gottesdienste und voneinander oft nichts wissen. Wie wollen wir Einheit leben, wenn wir den anderen Christen gar nicht wahrnehmen, der neben uns wohnt? Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist deine Verheißung, Jesus, und ich danke dir dafür. Und dass, wenn wir zu zweit, mindestens zu zweit, in einer Bitte übereinkommen, dann gibst du eine Verheißung, dass du uns geben willst, worum wir bitten. Vater, wir bitten dich so sehr, dass du Einheit in unserem Leben bewirkst. Einheit untereinander. Und fang in unseren Familien an. Einheit in unseren Gemeinden. Fang hier in der EFG an. Einheit der Christen in unseren Städten. Komm, Geist Gottes, und wirke unter uns. Stärke uns am inwendigen Menschen, dass diese Einheit auch mit dir wächst. Lass uns gleich das Abendmahl zu dem werden, wozu du es gedacht hast, dass du eins bist mit uns. Amen.